Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
So? Ah ja, jetzt hat man mich. Ja, willkommen zur nächsten Veranstaltung. Ich bin Katrin Worx vom Calver Verlag. Und wir freuen uns sehr, dass heute unser Autor da ist, Martin Steinhäuser. Er wird uns jetzt das Gottlieb Play bzw. Gott im Spielkonzept vorstellen. Er ist der Fortbildner und Vorsitzender des Gottlieb Play Vereins Deutschlands. Und er hat hier schon ein bisschen was aufgebaut. Und ja, dann gebe ich gleich das Mikrofon weiter.
Vielen Dank. Herzlich willkommen. Schönen guten Tag. Ich habe das Vergnügen, ist das verständlich, was ich erzähle? Geht es bis hinten? Ich habe das Vergnügen, Ihnen in den nächsten 20 Minuten ein Konzept spiritueller Bildung vorzustellen, das entwickelt wurde für die Kinder vom Alter von 2 bis 12 Jahren, aber auch mit vielen anderen Altersgruppen in ganz verschiedenen religionspädagogischen Handlungsfeldern einsetzbar ist. Das Konzept ist beschrieben in 3 Büchern, Gott im Spiel. Ich habe sie hier vorne einmal hingestellt. Sie können sie auch dort drüben anschauen an dem Buchverkaufsstand. Dort kann man sie auch erwerben. Aber das war auch schon alles, was ich zum Thema Merchandising sagen will. Mir geht es darum, Ihnen das Konzept zu zeigen. Das Konzept Gott im Spiel stellt Kinder in die Mitte. Und unser erstes Bild zeigt schon viel von dem, worum es bei Gott im Spiel geht. Die Kinder beschäftigen sich spielerisch und kreativ mit Dingen oder Themen, die sie vorher selbst ausgewählt haben. Unser Bild nimmt sie mit hinein in die 3. Phase einer Gott im Spiel Einheit. Ich werde Ihnen nachher noch mehr über diese 4 Grundphasen, die 4 Schritte einer Einheit erzählen. Aber schauen Sie doch einen Moment auf dieses Bild. Sie sehen an den Wänden ringsherum Regale, in denen Materialien aufbewahrt sind, aus denen die Kinder soeben gewählt haben. Sie haben sich Geschichten rausgeholt. Sie sehen vorne links im Vordergrund die Arche. Das Mädchen hinten in der Mitte spielt mit dem Kreis des Kirchenjahres. Andere haben sich ein Gleichnismaterial gewählt oder sie zeichnen oder malen etwas kreativ. Und ich möchte Ihnen jetzt in der Präsentation einen Einblick darin geben, worum es hier eigentlich geht, beziehungsweise wovon die Bücher handeln. Viele Eltern sind ja heutzutage unsicher, was für eine Art von religiöser Bildung sie für ihre Kinder gut und richtig finden. Wie viel und welche religiöse Bildung. Manche Eltern, gerade hier in Ostdeutschland, sind sehr kirchen- und religionskritisch eingestellt und möchten religiöse Bildung am liebsten ganz fernhalten von ihren Kindern. Andere Eltern bevorzugen vor allem den Raum der Familie als den besten Ort für die Weitergabe des christlichen Glaubens und seiner Praxis. Andere Eltern wiederum schicken ihre Kinder in den Religionsunterricht oder in kirchliche Bildungsangebote oder zum Kindergottesdienst. Und manche wiederum halten sich zurück, weil sie denken, das sollen die Kinder mal später selbst entscheiden können. Ich erlaube mir, 3 Rückfragen zu stellen. Meine erste Frage geht an die professionellen Mitarbeiter, die Lehrer, die Erzieherinnen, auch an die ehrenamtlichen Mitarbeitenden. Was habt ihr den Eltern in dieser Unsicherheit anzubieten? Welche Unterstützung könnt ihr anbieten in dem Erziehungsbemühen der Eltern in religiöser Bildung? Die Eltern möchte ich gern fragen, wie soll sich ein Kind für oder gegen etwas entscheiden, was es nie vorher kennengelernt hat, was ihm nie vorher gezeigt wurde, was es nie erleben oder erfahren durfte, um sich damit auseinanderzusetzen? Und meine 3. Frage: Könnte es vielleicht sein, dass sich manche der aktuellen Vorbehalte gegenüber religiöse Bildungsangebote auch gegen die Art und Weise richten, wie religiöse Bildung in früherer Zeit praktiziert wurde? Und um das etwas klischeehaft und holzschnittartig Ihnen zu zeigen, habe ich ein Bild aus dem 19. Jahrhundert ausgewählt. Es heißt Katechisation. eine Art Sonntagsschule. Wir sehen eine Lehrperson in einem Raum, der ähnlich aussieht wie eine Kirche. Vielleicht könnte das links ein Altar sein. Vielleicht ist es eine Situation nach dem Sonntagsgottesdienst, wo die Kinder zusammengeholt werden, um nochmal zu wiederholen, worum es ging. Die Kinder tun, das gefällt mir an dem Bild sehr, die Kinder tun, was Kinder tun. Manche hören zu, die wenigsten. Die meisten unterhalten sich, einige popeln, einige schlafen, einige haben den Kopf schon auf die Bank gelegt. Nur zwei Mädchen müssen vorne stehen, diesem Lehrer, diesem vielleicht Sonntagsschullehrer gegenüber. Sie haben ein Buch vor sich, vielleicht ein Katechismus. Ich zeige Ihnen das Bild nicht deswegen, weil sich nicht seitdem sehr viel getan hätte in der Religionspädagogik, sondern weil dieses Bild sehr schön zeigt, was für ein Bild von Kind präsent ist. Das Kind ist ein passives Aufnehmendes, ein auswendig Lernendes, ein hörendes und wiedergebendes Wesen. Der Lehrer, die Lehrperson ist in der Rolle eines Prüfers. Der Katechet hat die Aufgabe, durch Frage und Antwort das Wissen der Kinder zu festigen und weiterzuentwickeln. Gegenüber einer solchen Tradition vertritt Gott im Spiel die These, dass Kinder spirituell empfindsame Wesen sind. Von frühester Kindheit an stellen Kinder Fragen. Große Fragen an die Geheimnisse des Lebens, nach dem Woher und dem Wohin, nach dem Sinn und dem Grund. Sie staunen über die Geheimnisse der Natur, sie entwickeln Ideen, und zwar über die Dinge, über die auch die Religionen nachdenken. Wer bin ich? Wer darf ich sein? Wo komme ich eigentlich her? Was geschieht mit jemandem, wenn er stirbt? Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? Warum soll ich andere Menschen gerecht behandeln? Warum glauben andere Kinder an Allah? Die Herausforderung lautet also, wie kann ein Konzept religiöser Bildung die spirituellen Bedürfnisse und Fragen von Kindern respektieren, sie sehr ernst nehmen, das Vertrauen von Eltern finden, Mitarbeitende unterstützen und auch der christlichen, der religiösen Tradition gerecht werden. Gott im Spiel als Konzept möchte mit diesen Fragen umgehen, auf diese Herausforderung eine Antwort anbieten, eine Praxis zeigen. Sie sehen hier im Mittelpunkt die drei Bücher, die jetzt im Februar neu erschienen sind. Und rechts sehen Sie in so einer aufsteigenden Linie die fünf Vorläufer, Vorgängerbücher. Gott im Spiel ist eine Weiterentwicklung für den deutschsprachigen Raum des Konzeptes Godly Play, was aus der amerikanischen Sonntagsschule entwickelt wurde und vor ungefähr 10 Jahren, seit ungefähr 10, 15 Jahren nach Deutschland sozusagen importiert, angepasst, eingebracht wurde. Gott im Spiel ist ein Konzept, das Elemente aus der Montessori-Pädagogik verbindet mit religiösen Inhalten. Gott im Spiel möchte den Kindern eine Sprache anbieten, mit deren Hilfe sie an ihren eigenen Fragen arbeiten können. Eine verbale Sprache, aber auch eine nonverbale Sprache. Dafür bietet Gott im Spiel den Kindern biblische Geschichten an und kirchliche Symbole. In diesem Bild etwa spielt ein Mädchen mit der sogenannten Wüstenkiste. Sie hat sich für die Freispielzeit eine Kiste aus dem Regal hervorgerollt, wo ein Sand ist. Dort erzählen wir viele Geschichten aus dem Volk Israel. Ich habe Ihnen hier vorne auch so einen kleinen Wüstensack mitgebracht, eine Darbietung aufgebaut. Die Materialien, mit denen gespielt wird, hier ist es die Geschichte von Mose, die Geschichte von den 10 besten Wegen. Der Berg Sinai aus Ton, Sie sehen rechts oben die zerbrochenen Tafeln liegen, unten in der Mitte das goldene Kalb, das Mädchen führt die Figuren durch den Wüstensand und spielt die Geschichte für sich selbst. Und diese Geschichte bietet dem Kind genug Dramatik, genug verschiedene Identifikationen, um sich selbst hineinzufinden. Eine Gott-im-Spiel-Einheit hat klassischerweise vier Phasen. Es beginnt mit dem Breitwerden, dann wird eine Geschichte erzählt, dann wird sie und ergründet im Gespräch. Dann gibt es die schon erwähnte Freispielphase, Kreativphase. Und am Schluss, wenn es passt, wo die Zeit dafür ist, wo der Lernort auch passt, feiern die Kinder miteinander ein kleines Fest. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder aus diesen Phasen. Die Begrüßung an der Tür. Es gibt eine Begleiterin des Prozesses oder eine Türperson. Sie hütet gleichsam die Schwelle. Sie begrüßt die Kinder. Sie sehen hier, dass die Begleiterin auf einem niedrigen Stühlchen sitzt. Sie ist auf Augenhöhe mit den Kindern. Das ist nicht zufällig so. Wenn es um Religion geht, wenn es um Glauben geht, sind Erwachsene mit Kindern auf einer Augenhöhe. Da gibt es keinen Vorsprung in der religiösen Beziehung für Erwachsene. Die Erwachsene heißt die Kinder willkommen. Hier ein Bild, das Bild eben war aus einer integrativen Montessori-Kindertagesstätte aus Freiburg im Breisgau. Hier ein Bild aus einer evangelischen Grundschule in der Nähe von Grimma. Die Kinder haben den Raum betreten, sie formen einen Kreis. Die Erzählerin, das ist die zweite Erwachsene im Raum, hat die Kinder auch nochmal begrüßt. Sie schwatzt mit ihnen über das, was gerade oben drauf liegt, wo die Kinder gerade herkommen, und hilft ihnen, sich einzustimmen und bereit zu werden für das, was jetzt geschieht. Dieses Bild zeigt die dritte Phase. Eine Geschichte wird erzählt, eine Darbietung. Hier am Beispiel einer Gruppe von erwachsenen Mitarbeitenden hier in Leipzig in einer Kirchgemeinde. Das sind die Mitarbeitenden in einem Kindergottesdienstteam. Die Erzählerin zeigt Ihnen die Geschichte von Zachäus. Das Material habe ich Ihnen hier drüben in verkleinerter Form auch mal aufgebaut, wenn Sie selber mal anschauen wollen. Bei Gott im Spiel spielen die Geschichten eine große Rolle. Und zwar deshalb, weil Geschichten für Kinder eine der wesentlichen Zugänge zur Welterschließung insgesamt sind. Gott im Spiel stellt sich in die Tradition der mündlichen Überlieferung lebensdeutender Geschichten. Hier wird nicht vorgelesen, hier wird frei erzählt. Dabei werden stets Erzählmaterialien verwendet, die in den Regalen, die Sie schon gesehen haben, ihren festen Ort haben. Diese Spielmaterialien kommen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder entgegen, motorisch, kognitiv, emotional. Der Anspruch an die Materialien ist stets, dass sie Kinder zum Spielen einladen sollen. Wenn sie im Regal stehen, dann sollen sie gleichsam, wenn sie eine Stimme hätten, sagen zu den Kindern: Komm, nimm mich raus, spiel mit mir. Das ist die Qualitätsanforderung an die Materialien in der Entwicklung. Nach der Darbietung kommt eine Zeit des Gespräches. Wir nennen es das Ergründungsgespräch. Hier am Beispiel eines Gymnasiums, 11. Klasse einer katholischen Schule in Menden im Nordrhein-Westfalen. Dabei stellt die Erzählerin bewusst sehr offene Impulse. Es gibt hier kein richtig oder falsch. Die Kinder werden eingeladen, selbst zu sagen, was sie an dieser Geschichte schön fanden, was sie emotional berührt hat, aber auch, was sie wichtig fanden oder wo sie selbst in der Geschichte vorkommen oder auch, wo sie meinen, das könnte man eigentlich weglassen an der Geschichte und man hätte immer noch alles, was man braucht von der Geschichte. An das Ergründungsgespräch spielt sich die schon erwähnte Kreativ- und Freispielphase an. Hier lädt die Erzählerin die Kinder ein, sich selbst ein Material auszuwählen für zwischen 20 und 40 Minuten, sich mit dem zu beschäftigen, was für das Kind gerade dran ist. Das kann die Geschichte sein, die Kinder gerade gesehen hatten in der Darbietung. Das kann aber auch ein Material aus den Vorwochen sein, wo die Kinder schon mal die Geschichte gesehen haben. Oder eben ein Kreativmaterial. Und zum Schluss, die letzte Phase der Einheit, ist ein kleines Fest. Da nehmen die Kinder sich einen Keks, sie teilen miteinander einen Becher Saft aus. Sie werden, wo es vom Handlungskontext her passt, eingeladen, miteinander zu beten. Nachdem die Kinder in der Freispielphase sich verstreut hatten, kommen sie am Schluss wieder zusammen in einen Kreis und erneut verändert sich die Atmosphäre im Raum. Ich möchte Ihnen einige wenige Elemente aus der Montessori-Pädagogik nennen, die bei Gott im Spiel aufgegriffen werden. Da ist zunächst die vorbereitete Umgebung, also der offene Lernraum, den Sie auf den Bildern gesehen haben. Die Regale sind auf Augenhöhe, sie sind offen, die Kinder können stets Zugang haben. Die Kinder sind, wenn sie so wollen, von einer durch Materialien symbolisierten Bibel umgeben. Da ist die Haltung der Erwachsenen, die eben nicht diese prüfende Lehrtätigkeit hat, sondern die vor allem darin besteht, die Kinder wahrzunehmen, zu beobachten in ihren selbstgewählten Tätigkeiten und ihre ganz individuellen Lernwege zu erkennen, ihre Themen, ihre Rhythmen, weil jedes Kind lernt ja zu einer unterschiedlichen Zeit unterschiedliches mit eigenem Antrieb. Es ist drittens die sogenannte Polarisation der Aufmerksamkeit. Montessori hatte entdeckt, dass Kinder, wenn sie sich mit etwas beschäftigen, was sie wirklich interessiert, sich hinein versenken können in diese Tätigkeit. Ich denke, das kennen Sie alle auch, wenn Sie Kinder beim Spielen beobachten und die Kinder sind ganz bei der Sache, dann scheinen sie ringsrum Raum und Zeit und Umstände alles zu vergessen. Und wenn sie gesättigt sind von ihrem Spiel, dann tauchen sie gleichsam wieder auf aus dieser Beschäftigung. Und diesen Zustand zu erreichen, das ist eines der wesentlichen Merkmale von der Pädagogik Maria Montessoris und so auch bei Gott im Spiel. Und schließlich diese fiktive Aufforderung eines Kindes an die Erzieherin, hilf mir, es selbst zu tun. Also, tu nichts für mich, ich möchte das selber tun, ich brauche dich vielleicht als Unterstützerin, aber steh mir nicht im Wege bei meinen Lernwegen. Wir könnten es religionsdidaktisch gewendet ausdrücken, hilf mir, selbst zu glauben, hilf mir, meinen eigenen Weg in den Glauben zu finden. Hier ein Bild, wo zwei Kinder sich das Material von der Bergpredigt gewählt haben. Und mir persönlich gefällt der Gesichtsausdruck des Jungen, der rechts im Bild ist, weil der hat sich irgendwie so bequem gemacht. Und der guckt so, ja, ich weiß nicht, wie Sie es finden würden, irgendwie versonnen auf die Figuren drauf. Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Und ich werde mich im Freispiel dem Kind nicht nähern, um es auszuhorchen. Was denkst du gerade? Was machst du gerade? Wenn das Kind mir etwas sagen möchte, dann kann es das tun. Es kann zu mir kommen. Ich sitze als Erzähler unauffällig am Rande und lasse meine Aufmerksamkeit schweifen. Aber ich würde mich nicht wie ein Lehrer durch den Raum bewegen. Das tut auch die Begleiterin, die Türperson nicht, um den Kindern über die Schulter zu gucken und sagen, was malst du denn? Geschweige denn eine Bewertung abzugeben im Sinne von, oh, das malst du aber schön. Was die Kinder in der Freispielphase tun, darüber gibt es nicht am Ende eine Produktpräsentation. Zum Beispiel, bringt alle euer Gebasteltes mit in die Mitte und dann zeigt es euch gegenseitig. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist der Prozess. Wenn die Kinder am Ende der Freispielphase sind, dann räumen sie selbstständig das Material wieder ins Regal zurück. Ein Kind, das ein Bild malt, das hätte etwas zum Vorzeigen. Ein Kind, das mit der Wüstenkiste gespielt hat und die weggeräumt hat, das hat nichts zum Vorzeigen. Also warum sollten wir dort Unterschiede kreieren in der Kindergruppe, wenn die Kinder das möchten? Dann können sie natürlich jederzeit etwas vorzeigen. Dann sind sie herzlich eingeladen, das zu tun. Gott im Spiel, habe ich schon gesagt, kommt von seiner Grundlage her aus der amerikanischen Sonntagsschule, Godly Play, wird dort vor allem in kirchlich homogenen Gruppen eingesetzt. Ich will jetzt nicht allzu viel über das amerikanische Sonntagsschulwesen sagen, aber der Handlungsschwerpunkt ist halt die Sonntagsschule. Nach dem Gottesdienst oder während des Gottesdienstes mit Kindern, die kirchlich hochverbundene Eltern haben. In Deutschland ist das ganz anders. Die Zusammensetzung von Kindern im Religionsunterricht, im Kindergarten ist konfessionell ganz gemischt. Und wir mussten also wir hatten die Aufgabe, dieses Konzept Godly Play zu adaptieren, um es für die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in Deutschland anschlussfähig zu machen. Sowohl in der Art, wie die Geschichten aufbereitet werden, als auch in der Auswahl der Geschichten, also im Curriculum. Und das Ergebnis dieser Arbeit spiegelt sich in den beiden Geschichtenbänden, die hier vorne stehen, und in dem Handbuch für die Praxis im deutschsprachigen Raum. Der letzte Anstrich findet vielleicht noch Ihre Aufmerksamkeit. Spezielle Felder, zum Beispiel in der Kinderklinikseelsorge. Das Konzept Godly Play kommt eigentlich aus der seelsorgerlichen Begleitung von Kindern in der Kinderklinik. Unter einer lebensgefährdenden und sehr befremdlichen Situation, die ein Kind vorfindet, wenn es ins Krankenhaus muss, hat Jerome Berryman, der Erfinder von Godly Play, ein Konzept entwickelt des Darbietens von Geschichten, des Arbeitens mit offenen Impulsen, das den Kindern hilft, an den Grundfragen ihrer Existenz zu arbeiten, die eben dort auftauchen. Und aus der Kinderklinik hat er das Konzept herausgeführt in die allgemeine Sonntagsschule. Man kann mit der Darbietung von Geschichten auch heute in Kinderkliniken gehen. Ich habe das selber hier an der Universitätskinderklinik in Leipzig gemacht, auf der chirurgischen Intensivstationen, und sehr berührende, sehr bewegende Erfahrungen gemacht von Kindern, die in sehr schwierigen Lebenssituationen waren und die sich dann aus meinen mitgebrachten Geschichten etwas aussuchen konnten. Und wir haben diese Geschichten auf der Bettdecke gespielt oder auf einem Tischchen oder wie es halt eben geht im Krankenhaus mit dem Klinikbetrieb ringsrum. Eine letzte Folie, ein Blick ins Buch. Wenn Sie, also ein Geschichtenbuch ist das jetzt hier, wenn Sie also mit dem Buch arbeiten würden, ja, dann finden Sie die Geschichten in bestimmten Rubriken unterteilt. Hier sehen Sie das links, das Deckblatt zu den 6 Wundergeschichten. Jesus tut Wunder aus dem Band Jesusgeschichten. Und dann beginnt jede Geschichte mit einer Übersicht, wo oben steht, kurz und knapp, worum geht es in dieser Geschichte? Unten drunter, wie sieht das Material aus, das Bild, was entsteht in der Darbietung? Und unten drunter aufgelistet, was brauche ich, wenn ich diese Geschichte erzählen will? Was für Material? Das meiste Material, wenn Sie hier schauen, kann man sich selber basteln. Das ist nicht schwer. Wenn man Geld hat oder sich für ungeschickt findet, dann kann man es auch in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen hier in der Nähe von Leipzig in Panitsch bestellen. Sie haben alle auf den Plätzen so einen Flyer. Da stehen auch die nötigen Kontaktadressen drin, die Sie brauchen. Jetzt kommen wir ans Ende unserer Präsentationszeit. Sie können mich gern, wenn Sie möchten, an der Seite noch das eine oder andere fragen, aber für den Moment bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, danke auch nochmal von uns, von unserer Seite nochmal als kurzer Hinweis. Wenn Sie nochmal in Ruhe in den Büchern auch blättern möchten, also hier kann man die jetzt zwar auch kaufen, aber sonst finden Sie die auch bei uns am Stand. Das ist einfach zwei Stände weiter an dem großen Gemeinschaftsstand A107. Und das war es dann jetzt auch schon wieder. Vielleicht kommen Sie da ja noch vorbei und möchten genau reinschauen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.